Ja, wir haben gerade ein wunderbares Lied gesungen, du bist der Weg, weil mein Bild, das ich für heute Morgen habe, für meine Botschaft, die ich euch gerne bringen möchte, hat auch einen Weg, ja, im Bild drin. Und zwar möchte ich heute Morgen so ein paar Minuten damit verbringen, euch einfach zu ermutigen, dass Gott einen Plan hat für euer Leben. Gott hat einen Plan für uns. Und wir wollen mal anschauen von der Schrift her, was das so beinhaltet und uns einfach ermutigen drin, dass wir nicht einfach nur im Hamsterrad des Alltags uns einfach bewegen, weil wir ja jeden Montag, wir gehen dann wieder zur Arbeit, wir machen unsere Sachen und die Welt läuft einfach mal so, sondern dass wir wirklich erkennen, Gott hat einen Plan. Und vielleicht hat sein Plan etwas anderes vor, als was du vielleicht dir sogar vorgestellt hast. Das kann auch sein. Das kann auch sein. Und es geht nicht einfach nur darum, wenn wir lernen, wirklich im Geist zu wandeln, nicht nur darum, nach unserem Verstand zu gehen, sondern wirklich im Geist ihm zu folgen. Ich möchte beginnen hier im Römerbrief von Kapitel 8. Römerbrief Kapitel 8 mit einem wunderbaren Vers, das mich auch immer wieder von Neuem ermutigt, was Paulus hier sagt ab Vers 28. Er sagt hier, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Also in anderen Worten, er ermutigt uns, dass am Schluss nicht alles unbedingt von Gott kommt, das wissen wir, oder? Der Welt, oder? Das ist der Teufel und böse Menschen und alles, allerlei. Aber wenn wir Gott lieben, das ist ein springender Punkt, ja. Ich denke, deswegen bist du ja auch hier heute Morgen, sonst wärst du ja gar nicht da, würdest du noch im Bett liegen, ja. Sondern diejenigen, die Gott lieben, wenn wir einfach mit ihm wandeln, mit ihm gehen, seine Pläne, die er für uns hat, Halleluja. Er wird alles, auch das, was Schlechtes ist, auch die Angriffe, die es gibt, wird er wenden zum Guten. Irgendwie wird er was Gutes draus machen können. Müssen wir einfach darauf vertrauen. Jakobus hat es so gesagt in seinem ersten Kapitel und Vers 2, es heißt, achtet es lauter Freude, wenn ihr in Anfechtung geratet. Darüber haben wir vor ein paar Monaten gesprochen. Achtet es lauter Freude, wenn ihr in Anfechtung geratet, also unter Druck kommt, in Schwierigkeiten kommt. Meine Güte, spinnt der überhaupt? Und welcher Chilin ist er gegangen? Nein, sondern weil ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Geduld wirkt, ja, halte fest, gib nicht auf. Das ist die größte Sünde, die es gibt, die Sünde vom Müdewerden und Aufgeben. So ein Halte daran fest, ja. Gib niemals auf, weil Jesus kommt zurück. Er kommt zurück und es lohnt sich, einmal festzuhalten, auch wenn man manchmal in Situationen hineinkommt, wo man vielleicht die Welt nicht versteht, Gott nicht versteht, warum und wieso und was. Aber dass wir einmal vertrauen darauf, Gott wird auch die Sache auch wenden. Nimm nicht immer alles auf dich selber, ja, das Böse geschieht dir, weil du Böses getan hast. Nein, wir leben in einer bösen Welt, in einer Weltzeit, wo das Böse im Herrschen ist. Ich meine, das sieht man tagtäglich, oder? Und dass wir einfach wissen, dass Gott alles zum Besten, ja, machen wird, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Was ist sein Vorsatz? Hier sehen wir im Vers 29, den die er zuvor ersehen hat, die hatte auch vorherbestimmt. Bitte bemerkt ihr, er beschreibt nicht hier, dass er jetzt Menschen vorherbestimmt hat, jetzt wer gerettet werden soll oder wer nicht gerettet werden soll. Wer in den Himmel kommt, wer nicht in den Himmel kommt. Das ist nicht, was er hier vorherbestimmt hat. Er sagt hier, die er zuvor ersehen hat, weil Gott allwissend ist. Er weiß auch, wer sein Herz ihm auch hingibt, wer bereit ist, sein Erlösungswerk für sich in Anspruch zu nehmen. Wer bereit ist zu sagen, Jesus, ich möchte es gerne annehmen, dass du die Zeche für mich bezahlt hast. Ja, die Rechnung. Er hat für alle bezahlt. Aber wenn du im Restaurant bist, jemand hat die Rechnung bezahlt und du sagst, nein, ich nehme das nicht an, ich will sie selber bezahlen, dann gehst du zur Kasse und zahlst sie noch einmal. Das Restaurant freut sich, sie haben zweimal eine Zahlung gekriegt, aber es wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen. Sagt, ich will aber nicht, dass Jesus für meine Sünden bezahlt. Ja, er hat schon gemacht, kann es nichts dagegen mehr machen. Als er im Kreuz starb, nahm er alle Sünden der Welt. Tja. Aber die Schrift sagt, jeder, der ihn aufnimmt, gibt dir die Vollmacht, ein Kind Gottes zu werden. Also er zwingt das niemanden auf. Und er sagt hier denen, die er ersehen hat. Du sagst, ja, hat er gesehen, ob ich gerettet werde oder nicht? Ja, Das weißt du selber. Hast du dich für ihn entschieden? Dann hat er es gesehen. Halleluja. Und er sagt, die er ersehen hat. Und du sagst, ja, hat er die vielleicht ersehen, die mit mir arbeiten, in der Arbeit, in der Nachbarschaft, in meinen Vereinen, wo ich tätig bin und so weiter. Ja, Gott hat doch vorherbestimmt, die werden gerettet werden, wenn sie gerettet werden sollen, wenn nicht, halt nicht. Spielt keine Rolle, was ich mache. Nein, das stimmt nicht. Das heißt ja nicht, er hat vorherbestimmt, wer gerettet wird. Er hat ersehen, er hat gesehen, wer gerettet wird. Und dass jemand gerettet wird oder nicht, hat manchmal damit zu tun, dass jemand ihnen das Evangelium erzählt. Paulus sagt es. Ja, wie sollen sie hören, wenn niemand zu ihnen geht, wenn sie das Evangelium nicht hören? Was ist das Evangelium? Es ist nicht, ja, dass du dich jetzt einschreiben musst in einer Gemeinde, in einem Gottesdienst, du musst dann jeden Sonntag irgendwo hingehen, du musst anfangen, dein Geld abzugeben und so weiter und so fort. Nein, das alles ist nicht das, was einen Gläubigen ausmacht. Das sind Auswirkungen, die entstehen daraus, aber das Wesentliche ist, dass man sagt, Jesus, komm in mein Herz und sei mein Herr. Und in dem Moment, wo man das macht, Halleluja, aus Liebe heraus, dann tritt der Plan Gottes in Aktion. Und er sagt nämlich hier, die er ersehen hat, die hat er vorherbestimmt. Willst du wissen, was Gott vorherbestimmt hat für dich? Hier sagt es nämlich, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Das heißt, so wie Jesus ist, so sind auch wir in dieser Welt. Jesus, der Sohn Gottes, Halleluja. Wow. Seinem Ebenbild gleichgestaltet zu werden, wie Jesus Christus selber, die zweite Person der Gottheit. Es heißt im 3. Johannesbrief, Kapitel 2, dass wenn er zurückkommt, werden wir ihn sehen, wie er ist und dass wir ihm gleich sind. Dass er uns zur neuen Schöpfung gemacht hat. Sind wir dann Götter? Nein, wir sind nicht Götter, aber wir sind ein Teil von Jesus Christus und von seinem Leib, heißt es. Dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Was sagt er hier? Was ist vorherbestimmt worden? Er ist vorherbestimmt. Indem, dass du Jesus angenommen hast, hat er gesagt, ich habe dich berufen. Das heißt, er hat dich ja herausgepickt. Oder wie wenn ich jetzt David Logan würde sagen, dass dich auspickt. Andrea, du bist dran. Er hat dich herausgepickt. Er hat dich als bestimmte Person gesehen. Du bist nicht nur ein Teil einer Masse. Du bist eine bestimmte Person für ihn. Er hat dich berufen. Und er sagt, komm mal an. Komm mal da an. Und dann sagt er, den er berufen hat, den hat er auch gerechtfertigt. In anderen Worten, er hat ihn fähig gemacht. Weil der Teufel kommt immer wieder und sagt, du bist nicht gut genug, du kannst es nicht, du hast es nicht genug geschafft, du bist nicht aus der richtigen Familie und so weiter und so fort, zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, was weiß ich, was er alles für Gründe bringt. Aber die er berufen hat, sagt er, die hat er auch befähigt oder gerechtfertigt. Dass niemand Anklage haben kann, nein, der darf das nicht machen. Der hat es nicht verdient. Nein, Gott, du kannst ihn nicht gebrauchen, du kannst mich nicht für dies oder das oder jenes. Er sagt, den hat er auch gerechtfertigt. Und die er gerechtfertigt hat, heißt es, die hat er auch verherrlicht. Was heißt verherrlicht? Verherrlicht heißt geehrt, anerkannt. Das heißt, Gott schämt sich deiner nicht. Oder dass wenn der Heilige Geist dich führt dazu, jemanden im Büro, der sagt, ah, ich habe wahnsinnige Schmerzen, ich bin da Skifahren die Woche, ah, es tut so weh. Was sage ich? Kann ich für dich beten? Ich glaube, das Gebet nützt. Ja? Er sagt, okay. Aber im Himmel ist Gott und Engel. Oh nein, jetzt tut er wieder beten. Komm. Oi, 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 oi. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Nein, er schämt sich nicht. Er sagt, Halleluja, alle Engel, schau zu. Er legt, er leitet mir jetzt die Hand auf. Glory to God, er betet im Namen Jesus. Glory to God, Halleluja. Gott anerkennt dich, Gott ehrt dich und Gott wird sein Wort ehren, indem das da die Zeichen und Wunder geschehen. Wenn wir es wagen zu tun. Oh, ich liebe das. Alles wirkt zum Besten denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Du bist berufen, Gott hat einen Plan, hat eine Absicht für dich. Es heißt sogar im Epheser 1 und Vers 4, es heißt dort, nämlich vor Grundlegung dieser Welt. Das begeistert mich immer wieder von Neuem. In Vers 4 er sagt, wie er uns in ihm ausgewählt hat, vor Grundlegung der Welt. Bevor er die Welt geschaffen hat, hat er dich auch schon gesehen. Denen er ersehen hat, heißt es. Er hat dich schon gesehen, hat sich darauf gefreut, auf das Jahr, 1960, ganz besonders. Und zwar den 5. August 1960. Auf den Tag hat er sich seit Ewigkeiten gefreut, weil ich geboren wurde. Halleluja. Aber auch auf deinen Geburtstag. Er hat dich gesehen, Halleluja. Vor Grundlegung dieser Welt, dass du geboren wirst, dass du ihn annehmen wirst und dass du in einen Plan Gottes hineingehen möchtest und wirken möchtest, was er für dich hat. Dass du sogar die bösen Dinge, die der Teufel gegen dich bringen will, dass du ihm vertraust, Halleluja, weil du ihn liebst, weil du mit ihm gehst, dass sogar diese Dinge umgedreht werden und dem Teufel zurück ins Geschicht geschlagen werden. Tak, 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 tak. Das ist, was die Schrift sagt. Vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos in ihm seien, in Liebe. In Liebe. Halleluja. Es ist so wichtig, dass wir erkennen, dass Gott einen Weg, einen Plan für unser Leben hat. Aber diesen Plan muss man aber auch suchen. Es ist nicht einfach nur selbstverständlich, dass er einfach da gegeben wird. Ja, Halleluja, ich liebe Jesus und jetzt läuft alles einfach super. Denn Jesus hat es auch so gesagt, Matthäus Kapitel 7. Matthäus Kapitel 7. Er sagte hier, geht ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Das ist tragisch. Es ist nämlich nicht nötig. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Das ist eigentlich kein gutes Omen gerade hier, wenn man das so hört. Dass viele gehen ins Verderben, aber wenige sind es, die den Weg finden. Aber wir müssen uns die Ernsthaftigkeit der Zeit und der Lage, in die wir uns befinden und dass Jesus Christus bezahlt hat für jeden Mann und jede Frau und jedes Kind, dass sie ihn kennenlernen, dass ihre Sünden, ihre Schuld gegenüber Gott, ja, dass die Vergebung, dass sie einfach annehmen. Sie müssen nichts tun, um es zu verdienen. Sondern ein Geschenk, aber ein Geschenk muss angenommen werden. Kann dir nicht einfach nur gegeben werden, du musst es sie haben wollen. Das Geschenk. Gott hat einen Plan für uns. Und oftmals kann es uns so ergehen wie die Geschichte von Gideon, die viele von uns kennen, oder? Wie der Engel des Herrn eines Tages an seine Tür klopft und sagt, Gideon, du starker Held. Und Gideon kam zur Tür und sagte, hallo, wo bist du? Falsche Adresse. Und er sagt zu ihm, ich bin der Kleinste in meiner Familie, der unbedeutendste Stamm sind wir überhaupt in Israel, der unbedeutendste Familie im Stamm. Also, hallo, du hast total die falsche Adresse für dich. Klopf mal nebenzu. Und er überzeugt ihn und sagt, nein, nein, ich habe dich berufen. Ich habe dich auch herausgepickt. Das ist oftmals unser Problem, das hat nicht ich sie. Doch, das bist du. Jeder Einzelne von uns hat er herausgepickt. Und gerechtfertigt, befähigt, Halleluja. Hat er gesagt, Gideon, du sollst hingehen und dein Volk erlösen von den Bedrückungen der Midianiter. Er sagt, ja, nein, Herr, das kann ich ja nicht sehen. Muss ihn dazu überzeugen. Manchmal muss Gott uns auch überzeugen, dass auch wir bereit sind, den Weg mit ihm zu gehen. Aber der Weg ist nicht der breite Weg, es ist oftmals der schmale Weg. Der schmale Weg, der uns dazu bringt, Entscheidungen zu treffen, den breiten Weg zu nehmen, der einfacher ist, oder der schmale Weg oftmals. Paulus hat selber von sich mal gesagt, ich achte alles Unrat, was irgendwie mich abgehalten hat, den Weg mit Jesus zu gehen. Paulus hatte vieles erreicht in seinem Leben. Er war ein ausgebildeter Pharisäer seiner Zeit. Er hat gesagt, das alles ist mir nichts wert, wenn es mir im Wege steht, Jesus Christus nachzufolgen. Jesus zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Auch in diesem Jahr. In diesem Jahr. Nimm es dir zu Herzen. Nimm es dir ernst, dass wir unsere Welten, in denen wir sitzen, weil das ist nicht unsere Welt alleine hier. Das ist schön, zusammenzukommen, Gott zu preisen, zu loben. All die wunderbaren christlichen Konferenzen sind herrlich. Halleluja, wunderbar. Aber wir sind nicht einfach nur hier, um abzuwarten, bis Jesus wiederkommt. Das ist die Aufgabe, die er für uns hat, als sein Leib, wie er uns schreibt, unsere Welt zu erreichen. Er sagt, ich weiß nicht wie, es will ja niemand hören. Und die machen sich lächerlich über Christen, machen sich lächerlich über die Nachrichten. Dann schon wieder Misshandlungen in der Kirche und dies und das. Ich wage gar nicht zu sagen, dass ich in eine Kirche gehe oder dass ich gläubig bin oder was weiß ich. Und die Christen werden immer fertig gemacht. Mein Lieber, der Weg ist schmal, hat Jesus gesagt. Ist manchmal schmal. Aber das sind alles Lügen. Das sind Lügen. Der wahre Jesus ist nicht die Religion, die der Welt vorgegaukelt wird vor ihren Augen. Das Christentum. Wisst ihr, warum oftmals die Juden Mühe haben mit Christen? Weil wenn sie an das Christentum denken, dann denken sie an die Jahrhunderte von Verfolgung, die sie erlebt haben. Mit den Kreuzritterzügen. Und vieles mehr, was im Namen von Christus gemacht worden ist, was aber überhaupt nichts mit Christus zu tun gehabt hat. Wir haben Jahrhunderte von Lügen, fast 2000 Jahre von Lügen, die der Welt aufgetischt worden sind, wer Jesus ist und wer er nicht ist. Wie sollen sie die Wahrheit hören oder sehen oder erkennen? Nur in uns. Nur in uns. Und nicht, dass wir ihn portieren, nämlich dass wir meinen, wir müssen vollkommen sein, weil dann verstecken wir uns. Wer von uns ist schon vollkommen? Manche wagen gar nicht, irgendeinen Fisch in ihrem Auto zu tun. Ja, weil wenn ich ein bisschen schneller gehe und es blitzt, dann sehen sie einen Fisch im Auto, danke dir, ja, was ist denn das wieder für ein Christ? Mein Lieber, wir sind nicht vollkommen. Das heißt nicht, dass wir Entschuldigung machen, um einfach zu leben wie die Welt. Sondern wir wollen, wie Jesus gesagt hat, wir wollen den Menschen Gutes tun. Gehen wir hier zu Matthäus Kapitel 16. Oder nein, eigentlich ist es genau dort, wo wir vorher waren, Matthäus 7 hier. Matthäus 7, Vers 12 war es, der Vers vorher. Er sagt nämlich hier, alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso, denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Amen. Den Nächsten zu lieben, das heißt nicht selber, dass man vollkommen ist, aber man kann stehen zu seinen Fehlern. Und einem Ehepartner böse geworden bist, dann sei reif genug, um hinzugehen, zu sagen, es tut mir leid. Was ich gesagt habe, es war nicht in Ordnung. Lass uns nicht heuchlerisch sein. Nichts kann die Welt weniger ausstehen als heuchlerische Christen. Und da gebe ich Ihnen recht. Nicht heuchlerisch in dem Sinne, dass wir geben müssen, dass wir vollkommen sind oder was. Aber am Sonntag, ja, schön gekleidet, alles gut, alles bestens. Halleluja! Und während der Woche, ja, Dinge sagen, die ich jetzt nicht sagen will hier. Wie leben wir? Wie leben wir zu Hause? Wie leben wir mit unseren Kindern? Wie leben wir mit unseren Ehepartnern? Wie leben wir mit unseren Freunden, mit unseren Nachbarn? Wie sind wir dort? Denn das ist, wer wir wirklich sind. Nicht, wie wir heute Morgen uns hier begeben. Das ist ja schön und nett, dass ihr alle euch benehmt. Aber wir müssen ehrliche Menschen sein. Das ist die Weltsucht. Aufrichtige Menschen. Menschen, die zu ihren Fehlern stehen. Menschen, die reif genug sind zu sagen, es tut mir leid, für was ich gesagt habe, wie ich es gesagt habe. Es ist nicht immer ganz einfach. Manchmal kann man schon die richtigen Dinge sagen, aber wie man es gesagt hat, war nicht richtig. Habe ich auch schon mal erzählt, oder? Wo mein ältester Sohn, als er noch jung war, so vielleicht 8 Jahre alt war, hat mit Basketball gespielt und hat den Basketball nicht dort in der Garage, wir haben so eine Garagenbox, den Basketball nicht wieder dorthin getan, wo es hätte tun sollen. Es ist an den Boden gefallen zwischen die zwischen die Rädern. Und das wusste ich nicht, als ich ins Auto gestiegen bin und rückwärts gefahren bin, dann bin ich aufs Basketball raufgefahren und irgendwie hat es mich eingeklemmt, da in der Garagenbox. Und ich konnte weder ein- noch aussteigen, weil ich natürlich war genau in der Box dort, wo es nicht mehr ging. Und ich war eingeklemmt, musste hin und her, oder? Und ich wurde wütend. Der Pastor wurde wütend, ja. Schlussendlich, oder, habe ich kriegt und da habe ich meinen Sohn daher gerufen und ich ran da raus. Ja. Nun, es war nicht richtig, was er gemacht hat, aber es war noch falscher, wie ich ihn dann eben auch beschimpft habe. Und das musste ich dann nachher zu ihm gehen und sagen, es tut mir leid, wie ich dich angesprochen habe und wie ich das dir gesagt habe. Es braucht Reife dazu. Braucht Reife dazu, zu sagen, ich bin nicht vollkommen, ich bin nicht perfekt, ich mache keine Entschuldigung einfach dafür und ich tue mein Bestes, aber das ist, was die Welt sucht, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Offenheit. Amen. Und Paulus sagt, ich achte alle andere einfach als Verlust, aber um den Weg Gottes zu gehen. Und Gott steht einem auch bei. Gehen wir zum Hebräerbrief Kapitel 12. Hebräerbrief 12, ich liebe auch diese Stelle hier, weil er uns hier ermutigt, uns wirklich zu fokussieren auf den Weg Gottes, auf den Plan Gottes, den er für uns hat. Was interessiert den Herrn überhaupt? Ihn interessiert es nicht unbedingt, welchen Job das du hast, wie viel Geld du auf der Bank hast. Ihn interessiert all diese weltlichen Dinge, die Welt ja als hoch erachtet. Wie viel Anerkennung du hast und all diese Dinge. Und die ist er bereit, dir alles zu schenken. Aber das ist nicht das Wesentliche. Das Wesentliche für ihn ist, wofür Jesus gekommen ist, das Wertvollste, was es gibt, sind Menschen. Lass uns das nicht aus den Augen verlieren. Und das Problem ist sehr oft, dass wir uns so fokussieren auf uns selber, auf unsere eigenen Probleme. Und wir beten immer um den Kreis herum, um unseren Kreis, für unsere Probleme und kann schon stimmen, dass man Probleme hat. Aber der Weg daraus ist anzufangen, anderen Menschen zu dienen. Gib und es wird dir gegeben werden. Wenn wir das entdecken, diese geistlichen Prinzipien, die es gibt, du krank und Schmerzen hast, ja, natürlich bring das vor dem Herrn, nimm das Wort für dich in Anspruch, aber such dir andere Menschen aus, denen du dienen kannst. Sagst, ja, ich bin ja selber krank, ich kann doch nicht beten für jemand anderes, der krank ist. Ich muss doch selber einfach zeigen, dass ich gesund werde. Wozu denn? Du bist nicht der Beweis dafür, dass das, was Jesus vollbracht hat am Kreuz, auch stimmt. Das Wort gilt trotzdem. Gib weiter, was du hast, was Gott dir gegeben hat. Hebräer 12, Vers 1, es heißt, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Mit Ausdauer. Es braucht Ausdauer. Geduld, wie wir schon gesagt haben. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande nicht achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sünden gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Gott sei Dank wurde Jesus nicht müde. Gott sei Dank hat Jesus nicht mitten an dem Tag, als er da ausgepeitscht wurde, gesagt, nein, er hat nur gehalten, nicht mehr aus. Engel, bitte kommen jetzt. Gott sei Dank ist er nicht müde geworden, nicht aufgegeben. Wenn die Menschen ihn total enttäuscht haben, seine eigene Vaterstadt, ja, wollte ihn umbringen. Einer seiner engsten Mitarbeiter hat ihn sogar verkauft und verraten. Stell dir mal vor, die Soldaten, die am Kreuz waren, überhaupt nicht interessiert haben, wer da eigentlich vor ihnen hängt und haben das losgeworfen um sein Gewand. Durch all das hindurch hat Jesus festgehalten, für dich und für mich. Das Einzige, was er uns bittet, ist, und was er sagt, tut für mich, indem dass ihr eure Welt erreicht mit dem, was ich für dich getan habe. Der der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, sagt er hier. Den Lauf vollenden. Paulus hat seinen Lauf vollendet. Er ist schließlich bei seiner zweiten Gefangennahme in Rom, ist er dann enthauptet worden, Kopf ab. Er hatte dann eigentlich den Vorteil, weil er römischer Bürger war. Der römische Bürger hatte den Vorteil, dass er den Kopf abgehackt bekam, weil da hatte man einen schnelleren Tod. Im Gegensatz zu Petrus, der ja auch in Rom ja den Märtyrertod starb, aber er war kein römischer Bürger, deswegen wurde er gekreuzigt. Und Tradition sagt uns, dass Petrus sagt, ich will nicht gekreuzigt werden, so wie Jesus, weil ich bin es nicht würdig, deswegen kreuzt mich auf den Kopf. Und er ließ sich Kopf hinüber kreuzigen, so wie es aus der Tradition der Kirchengeschichte uns erzählt wird. Aber Paulus, er wurde enthauptet, hat diesen Vorteil auf jeden Fall. Aber er sagt in seinem zweiten Timotheusbrief, der letzte Brief, den wir von Paulus haben, bevor er starb, er schreibt in Timotheus und sagt, ich habe meinen Lauf vollendet. Und nun liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir gegeben wird, aber auch jedem anderen, jedem Einzelnen, ja, der mit Gott unterwegs ist, mit dem Herrn unterwegs ist, der nicht aufgibt, der nicht müde und der nicht matt wird. Und unsere Familien und Freunde und Nachbarn und all diejenigen, die zum Glauben gekommen sind, die warten auf uns im Himmel momentan. Bis der Tag kommt, in dem wir mit ihnen zurückkommen werden auf Erden und hier während 1000 Jahren eine Zeit der Gerechtigkeit regieren, aufstellen werden. Halleluja. Kenneth Hagin, den viele von euch wissen, ich bin ja bei ihm in der Schule gegangen und sein Leben hat seine Lehre und sein Leben hat mein Leben entscheidend beeinflusst. Er erzählt von einem bestimmten Moment in seinem Leben 1968, wo eine Prophetin namens Jeannie Wilkerson, die habe ich persönlich auch kennengelernt während meiner Bibelschulzeit, 1968 gab sie eine Prophetie aus und sagte, Kenneth, du wirst eine Erfahrung machen, ähnlich wie Enoch, der entrückt worden ist. Und er ließ es stehen und es vergingen dann Monate. Und ungefähr 9 Monate später, es war soweit, dass seine Schwester Olita im Alter von 55 Jahren leider an Krebs gestorben war. Die ganze Familie war bei ihr versammelt, einfach auch dort im Krankenhauszimmer, als sie dann gestorben ist. Er hatte ja schon mal für sie gebetet, als sie angegriffen war, ungefähr 10 Jahre zuvor mit Krebs. Und er hat für sie gebetet, sie wurde übernatürlich geheilt. Aber hier ist der Krebs wieder zurückgekommen, 10 Jahre später. Und hier ist sie schlussendlich gestorben. Und der Herr sagte ihm, ja, es gibt einen Grund, warum du für sie dieses Mal nicht beten konntest. Aber es heißt, in der Nacht, als er dann nach Hause ging, nachdem seine Schwester gestorben war, hat er eben genau diese Erfahrung. Ich lese es euch kurz vorher. Er schreibt hier, ich fuhr wie durch einen Strahl, wie in einem Aufzug, bis ich schließlich in den Himmel gelangte. Im Himmel sah ich meine Schwester und mit Jesus reden. Und als ich auf die beiden zuging, unterbrach Jesus sein Reden und schaute zu mir. Als Jesus zu mir sah, wandte meine Schwester sich um, weil sie sehen wollte, zu wem Jesus blickte und sah mich. Das Erste, was sie zu mir sagte, war, Ken, fühl dich nicht schlecht, dass du das Gebet des Glaubens für mich dieses Mal nicht beten konntest. Es gab einen Grund dafür. Und sie sagte mir nicht, was der Grund war. Dann erzählte meine Schwester, dass sie bereits unsere Großeltern mütterlicherseits gesehen hatte. Sie erzählte auch, dass sie ihren Enkel Jason gesehen hatte, der mit 3 Jahren gestorben war. Dann sagte sie, Kenneth, ich habe Anne gesehen. Anne war ihre Tochter, die mit 25 durch einen Autounfall ums Leben gekommen war und 2 kleine Kinder hinterließ. Meine Schwester fuhr fort, das Erste, was Anne zu mir sagte, war, wie geht es Bill und den Kindern? Bill war ihr Annes erster Mann. Oder Bill war Annes Ehemann besser gesagt. Ich sagte Anne, nicht, dass Bill wieder geheiratet hatte. Ja. Dann sagte meine Schwester etwas zu mir, das mir eine echte Offenbarung war. Sie sagte, weißt du, die Leute hier oben haben kein Interesse an der natürlichen Seite des Lebens auf der Erde. Es kümmert sie nicht, ob jemand ein neues Kleid, einen neuen Anzug kauft, ein neues Auto, wie viel Geld jemand hat oder sonst irgendwelche natürliche Dinge. Ihnen geht es einzig um geistliche Dinge. Sie wissen nicht, was im natürlichen Leben der Menschen geschieht, aber sie wissen alles, was jemand in geistiger Hinsicht tut. Sie wissen, wenn jemand eine Entscheidung für Christus trifft. Das ist, was die Verbindung momentan ist. Weil wir wissen, die Bibel sagt ja, wenn jemand sich für Jesus Christus entscheidet, oder dann gibt es eine Party, Halleluja, im Himmel. Gibt es ein Fest im Himmel, Halleluja. Und da kommen wahrscheinlich alle zusammen und fragen, ja, wer ist heute zum Glauben gekommen? Und dann wird erzählt, ja, die Tante Marie, Halleluja. Und dann alle tanzen, Glory to God. Preis dem Herrn. Das war diese Erfahrung, wovon diese Prophetin Schwester Wilkinson sprach. Und diese Zeugen, wie wir hier lesen im Hebräerbrief, ja, wir haben eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. So lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf oder in dem Lauf. Es ist hier eine Laufbahn eigentlich beschrieben. Paulus nimmt sehr viele Beispiele aus der griechischen Olympiade mit dem Laufen, in einer Laufbahn rennen. Diejenigen, die mit mir nach Griechenland kommen, ihr werdet nämlich staunen, wenn wir nämlich an einer griechischen Stadion, ja, gehen. Und man wird feststellen, es ist nicht so, wie wir es eben kennen, ja, wie hier im Letzigrund, oder wo es einen Rundlauf gibt. Wir stellen uns das so vor, einen Lauf, einen Stafettenlauf oder wie auch immer, den 2-Kilometer-Lauf, sondern in der griechischen Zeit war der Lauf nur eine Strecke von einer Seite zur anderen Seite. Und es ging nicht darum, wer schneller ankam, sondern es ging darum, man wurde bewertet, nicht wer der Schnellste war, es wurde auch bewertet, wie elegant man gelaufen ist. Das ist interessant. Es war nicht der Schnellste, der immer gewonnen hat, sondern es war, wer am elegantesten gelaufen ist, am schönsten gelaufen ist. Und deswegen geht es auch nicht uns darum, dass wir gegeneinander laufen, sondern dass jeder läuft in seinem eigenen Lauf, in dem Plan Gottes, welches Gott für dein Leben hat. Was ist sein Plan für dich? Kann ich ganz einfach sagen, deine Welt für Jesus Christus zu erreichen, deine Welt von Jesus Christus zu erzählen, das Reich Gottes zu fördern von Heilung und Wohlergehen und Segen und Liebe und Anerkennung. Nicht nur den Menschen, die zu Jesus kommen, sondern auch diejenigen, die überhaupt nichts mit ihm was zu tun haben wollen. Wie in dem wunderschönen Zeugnis, den wir vorhin gehört haben, von dieser Frau, die überhaupt nichts von Gott wissen wusste. Dann hat die Aliama ja nicht gesagt, ja, dann fahr einfach zur Hölle. So ging es Lester Sumrall, ein bekannter Prediger, der auch sehr oft auch hier gewesen ist. Als junger Mann kam er zum Glauben, weil er eines Tages, als er mit 17 Jahren mit Tuberkulose erkrankt war, er lag eigentlich im Sterben, und er plötzlich bekam er eine Vision. Er schaute hinüber und er sah auf der einen Seite seines Bettes sah er einen Sarg und auf der anderen Seite sah er eine riesige Bibel. Und der Herr sprach zu ihm, er war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gläubig, er hat gesagt, wähle, was du haben möchtest. Mit der Bibel verstand er auch, dass er Prediger werden sollte. Und der Sarg war einfach, dass er sterben würde. Dann hat er gesagt, ja gut, dann nehme ich glaube Bibel. Und er erzählt, wie er seine ersten Schritte machte als Prediger. Ihm war es überhaupt nicht darum, Menschen zu bekehren, aber er hat einfach gepredigt, um am Leben zu bleiben. Weil er dachte, wenn er aufhört zu predigen, dann kommt der Sarg. Ja. Und so erzählt in seiner Biografie, oder erzählt er einfach, wie er gepredigt hat. Ja. Und wer will Jesus annehmen? Ja, und die anderen können einfach zur Hölle fahren. So hat er gepredigt, bis eines Tages, ja, ein paar Monate später, als er in einem kleinen Schulhaus eine Evangelisation veranstaltet hat, und plötzlich kam der Heilige Geist über ihn, er fiel in eine Trance hinein, fiel auf den Boden, und er war die ganze Nacht dort, hat einen weißen Anzug gehabt, er war schmutzig und dreckig am Schluss. Und in diese Vision, die er bekam, in dieser ganzen Nacht sah er, wie ganze Menschenmassen in allerlei verschiedenen Trachten ihres Landes, und er war ja einfach aus den mittleren Staaten, aus Louisiana in Amerika. Er kannte überhaupt nichts, aber er sah all diese Menschen, wie sie zu einem Abgrund einfach gingen. Die einen drückten einfach die anderen über den Abgrund hinab. Und er sah, wie die Menschen einfach zur Hölle gingen, ohne zu merken, in welche Richtung sie laufen, auf diesem breiten Weg. Und in dieser Nacht veränderte Gott sein Herz. In dem Moment fing er an zu predigen, nicht einmal nur um zu predigen, sondern er fing an zu predigen aus Liebe heraus. Liebe für die Menschen. Er fing an, die ganze Welt zu bereisen. Und viele, viele Jahre lang, glaube 20, 30 Jahre lang, ging er um die ganze Welt herum. Und war in vielen Ländern, das waren in 20 Jahren. Er war während des Zweiten Weltkrieges war unterwegs, war in Deutschland. Er war während dem Sechstagekrieg in Israel. Er war in Südamerika jahrelang und so weiter. Und hat Menschen überall zum Glauben gebracht. Es ist nicht, was wir tun, sondern auch, wie wir es tun. Der schmale Weg ist manchmal der Weg, in dem wir unser Herz einfach zu Jesus Christus geben und dass er durch uns seine Liebe uns zum Nächsten geben können. Manchmal auch denen, die es überhaupt nicht haben wollen. Und nicht nur den Fremden und den Leuten, die wir begegnen in unserem Alltag, sondern auch zu Hause. Auch zu Hause. Mit unseren Kids, mit unseren Eltern, mit unseren Geschwistern. Wo es manchmal nicht immer einfach ist. Aber wie sollen wir erwarten, dass die Welt einen ersten Schritt auf uns zumacht? Ja, aber die haben es verdient. Du weißt ja nicht, was sie im Jahr da haben. Ja, ich weiß es vielleicht nicht. Gott weiß es aber. Und Gott bittet dich und mich und sagt, ich habe dir so viel vergeben. Ich habe dir die Ewigkeit, das ewige Leben geschenkt. Würdest du nicht bitte, meinetwegen, sagt Gott, meinetwegen, sagt der Herr Jesus, ihnen vergeben. Vergib nicht, weil sie es verdient haben. Zeig ihnen nicht Liebe, weil sie es ja verdient haben. Tu ihnen nicht Gutes, weil sie es vielleicht verdient haben. Tu ihnen Gutes, weil Jesus dich darum bittet, in seinem Namen das zu tun. Was ist dein Plan? Tu deinem Nächsten das, was du auch gerne hättest. In deinem eigenen Leben. Jesus tat so vieles für uns. Und wir haben heute Morgen im Anschluss, möchten wir gerne miteinander das Abendmahl einfach auch feiern. Indem wir uns einfach bewusst werden, wir haben das Jahr 2024 vor uns. Und Gott hat ersehen in diesem Jahr, welche Menschen zum Glauben kommen. Wer zum Glauben kommt, das hat auch etwas zu tun mit jedem Einzelnen von uns. Wer Jesus erfährt, wer die Heilung und Freisetzung, Gebete und Liebeserweise und alles andere, was es gibt, Freundlichkeit, Gütigkeit, all diese Dinge sind Türen, die Herzen von Menschen aufmachen, um zu erkennen, dass Jesus sie einfach liebt. Das heißt nicht, du musst dich einer Kirche anschließen, das heißt nicht, du musst jetzt anfangen, dies oder jenes zu tun. Das ist der falsche Gedanke, was die Leute haben. Das alles ist einfach eine Sahnehaube obendrauf. Soll dazu dienen, dass wir Gott noch mehr dienen können, dass man eine Familie ist. Wir brauchen einander. Weil nicht immer ist jeder immer voll drauf. Manchmal brauche ich auch Leute, die sagen, komm, steh auf, komm, wir können weiter, komm, wir schaffen es. Komm, gib nicht auf. Deswegen haben wir auch die Leute in der Tribüne um uns herum. Die Tribüne, die uns zujubeln und die uns zurufen. Ja, komm, mach es. All die Dinge, wo er auf die Welt achtet, das Geld und der Ruhm und der Reichtum und all diese Dinge, schön zu haben und Gott will uns auch beschenken. Aber mögen wir so weise sein wie Salomon, als Gott ihm sagte, du darfst bitten, was du willst, was möchtest du. Er bat weder um Geld, noch um Ruhm, noch um Reichtum, noch um sonstige irdische Dinge. Er hat gesagt, Herr, gib mir die Weisheit, dein Plan für mein Leben auszuleben. Gib mir die Weisheit, dein Volk zu führen. Das war Gottes Plan für ihn als König. Gib mir die Weisheit, dein Plan zu erkennen. Gottes Werk auf Erden zu verbringen. Lass uns aufstehen miteinander. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Wort für dieses frische neue Jahr, Herr, das wir noch haben hier an diesem letzten Sonntag im Januar. Schon wieder ein Monat um, Herr. Und Herr, lass uns wach sein. Wach sein in dieser beschleunigten Zeit, Herr, wo so viele Dinge sich so schnell ändern, Herr. Wo die Liebe Gottes so stark gebraucht wird. Und so viele Menschen, die so frustriert sind, Herr. Die so abgelenkt sind. die kämpfen für Dinge, die überhaupt nichts wert sind, Herr. Hilf uns. Hilf uns, Herr. Durch das Abendmahl heute Morgen, Herr, wollen wir einfach bekunden, Herr, dass alles, was wir brauchen für unser Dasein, für unser Leben, für unser Körper, unsere Seele, Herr, unseren Geist, Herr, hast du uns geschenkt. Wir weihen uns dir hin, heute Morgen von Neuem. Wir weihen dir unseren Leib, unseren Körper, unsere Gedanken, unseren Verstand, Herr, unseren Willen, Herr. Wir geben uns dir hin, Herr, durch das Abendmahl, das wir miteinander feiern. Und danken dir, Herr, für all dessen, was du für uns vollbracht hast, Herr, für uns getan hast, Jesus. Halleluja.